Letzten Sonntag sind wir in eine neue Predigtreihe gestartet, die trägt den Titel Anders. Es geht darum, dass wir anders leben dürfen, weil wir mit Jesus leben. Und viele haben da so eine falsche Vorstellung davon, was das bedeutet. Viele denken, Christsein, das bedeutet, jetzt muss ich auf alte Kirchenlieder stehen, die überhaupt nichts mehr mit meinem Geschmack und mit meiner Lebenswelt zu tun hat. Viele glauben so, Christsein, ja, das ist anders, weil da muss ich wahrscheinlich die Sprache lernen, die dieser Pastor da morgens auf der Kanzel bringt und ich verstehe kein Wort, was der sagt. Manche Leute denken, Christsein hat damit zu tun, dass man dann irgendwie altmodische Klamotten tragen muss und so irgendwie am besten Christsein ist, ich gehe 2 Generationen zurück und so lebe ich und ich verweigere mich der aktuellen Kultur. Wenn das Christsein bedeutet, dann wäre das wirklich komisch und dann wäre das auch nicht gut, dann wäre das schlecht. Wisst ihr, für viele Menschen und ich glaube auch für viele von uns ist das größte Hindernis, wenn es darum geht, als Christ zu leben, im Glauben zu leben, die Sorge darum, dass wir nicht dazugehören könnten. Weil wir alle wollen dazugehören. Wir wollen nicht komisch sein. Wir wollen nicht außen vor sein. Wir wollen dazugehören, oder? Ich kann mich noch erinnern an meine Schulzeit. So circa ab der 8. Klasse habe ich die Erfahrung machen müssen, was es heißt, wenn man nicht so richtig dazugehört. Ich war wahrscheinlich nicht cool genug. Lag wahrscheinlich auch daran, dass ich tatsächlich nicht alles mitgemacht habe, was scheinbar normal war, was man scheinbar machte als Jugendlicher. Und deswegen war ich nicht cool genug. Und ich kann euch sagen, das war ein bescheidenes Gefühl. Das fühlte sich nicht gut an, nicht dazuzugehören. Aber ich stehe jetzt heute hier, um dir zu sagen, du bist auch nicht berufen dazu, dass du normal bist, dass du dich untermischt, sondern du sollst anders sein. Du bist berufen, nicht, dass du, ja, dass du gleich bist, dass du normal bist, sondern du bist berufen dazu, einen Unterschied zu machen. Du sollst dich unterscheiden von dem Normalen. Und bevor wir darüber reden, was heißt denn das? Was heißt das, dass ich anders sein soll? Was heißt das, was so schwer klingt? Möchte ich mal kurz einen Blick darauf werfen, was heißt es denn heutzutage, normal zu sein? Was ist denn heutzutage normal? Ich meine, habt ihr den Werbespot von Edeka gesehen zum Muttertag? Geht ja voll gerade viral durchs Netz. Ich meine, Muttertag und Mütter, ja, das ist ein Tag, die haben es verdient, dass wir sie ehren, dass wir sie wertschätzen. Aber dieser Werbespot, ich meine, wer ihn nicht gesehen hat, 1 Minute lang, eigentlich werden Väter einfach nur schlecht gemacht. 1 Minute lang werden Väter schlecht gemacht, wie schlecht sie ihren Job als Vater machen. Nur damit am Ende gesagt werden kann, danke Mama, dass du nicht Papa bist. Ich meine diese Aussage, ich könnte darüber schmunzeln über diese Aussage, aber es ist so ein Sinnbild dafür, was heutzutage normal ist. Ist es nicht normal, dass der Wert des einen auf Kosten des anderen oft ermittelt wird? Das ist heutzutage normal. Was ist noch normal? Heutzutage ist normal, dass es nur noch um mich geht. Das Wir hat eigentlich keinen Wert mehr, denn ich bin mir selbst erstmal der Nächste. Ich will erstmal zusehen, dass ich alles bekomme. Das Wir gilt nicht, nur ich. Und was ist davon die Folge? Ich muss, ich muss, ich muss. Normal ist, dass immer mehr Menschen an Burnout leiden. Dass sie gestresst sind, dass sie voller Angst sind. Dass sie nicht wissen, wie es weitergehen soll, dass sie leiden in diesem Leben. Was ist noch normal heutzutage? Und normal ist, dass immer mehr Ehen kaputt gehen. Das ist normal heutzutage. Heutzutage ist normal, dass gelogen wird, dass leere Versprechen gegeben werden. Das gehört einfach dazu, das macht man so. Es ist normal, dass Menschen Hass sehen. Dass man gegeneinander statt miteinander ist. Dass Ausgrenzung gelebt wird. Denn schließlich will ich meinen eigenen Bereich ja sichern. All das ist normal. Und Jesus sagt, ja, das ist der breite Weg. Es gibt 2 Wege. Es gibt diesen einen breiten Weg, das breite Tor, den breiten Weg, auf dem sind viele unterwegs und es gibt dieses enge Tor, diesen schmalen Weg, auf dem sind nur wenige Menschen unterwegs, aber dieser Weg führt zum Leben. Und dieses Bild, was Jesus nutzt, das ist ein Bild, da sind wir doch ehrlich, das ist nicht unbedingt nett zu hören. Enges Tor, schmaler Weg, nur wenige sind da drauf. Wir wollen doch dazugehören und das klingt anstrengend, das klingt unbequem, das klingt nicht schön, Jesus. Ob das wirklich so ist, das möchte ich heute näher anschauen. Und auch heute wollen wir wieder in einen Text vom 1. Petrusbrief schauen und gucken, was das bedeutet, anders zu leben. Denn das, was wir alle wollen, das ist ja Leben. Jesus sagt, der schmale Weg führt zum Leben. Alles, was wir wirklich, wonach wir uns sehen, ist ein erfülltes Leben. Und Petrus schreibt darüber jetzt in seinem Brief, Kapitel 1, heute die Verse 13 bis 16. Dort heißt es, bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Hier steht, ihr sollt heilig sein in allem, was ihr tut. In allem, was ihr tut, sollt ihr heilig sein. Wenn du hier sitzt und Christ bist oder darüber nachdenkst, ob du vielleicht einer bist oder werden willst, dann lass mich dir das sagen. Du sollst heilig sein. Du sollst heilig sein in allem, was du tust. Oh. Und was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt damit? Ich meine, was verbindest du mit heilig sein? Der Papst kann heilig sprechen. Der Papst kann Menschen heilig sprechen. Das Problem ist nur, er kann das erst tun, wenn die Menschen gestorben sind. Aber du sollst ja heilig sein. Der Papst kann dir diesen Stempel erst aufdrücken, wenn du tot bist. Was verbindest du mit Heiligkeit? Verbindest du mit einem heiligen Leben einen gewissen Grad an moralischer Perfektion? Verbindest du damit, dass man ein bestimmtes Benehmen an den Tag legt, vielleicht ein fehlerfreies Leben lebt? Ist das ein Heiliger? Ist ein Heiliger jemand, der immer ein frommes Lächeln auf den Lippen hat? Der alles und jeden lieben kann? Nie schreit, immer sanftmütig ist und der keiner Ameise was zu Leide tut? Ist das ein Heiliger? In allem, was ihr tut, sollt ihr heilig sein. Das klingt nach einem ganz schönen Anspruch. Der Titel meiner Predigt lautet, andere Werte heilig leben dürfen. Und ich möchte nochmal beten, bevor wir da tiefer einsteigen. Gott, du hast gesagt, wir sollen heilig sein in allem, was wir tun. Du hast uns dazu berufen, heilig zu sein. Und ich bete darum, dass du unsere Herzen heute dafür öffnest, dass wir erkennen, dass dies kein unmöglicher Anspruch ist, sondern deine Berufung. Und ich bitte dich, dass du dein Wort so übersetzt, dass wir es für uns und unser Leben verstehen. Amen. Kannst du es nochmal wegmachen, zurück zur anderen Folie oder so, ist auch gut. Du sollst heilig sein. Dreht euch mal zu eurem Sitznachbarn und sagt, du bist anders. Sagt mal zu eurem Sitznachbarn, du bist anders. Du bist anders. Ist doch eine nette Begrüßung, oder? Du bist anders. Hab dich heute noch nicht ein Wort mit dir gesprochen, aber du bist anders. Falls du hier heute Morgen sitzt und sagst, ich bin schon heilig, ich bin ein perfekter Mensch, oder du sagst, ich bin ein perfekter Mensch, dann muss ich dir sagen, diese Predigt ist heute nicht für dich. Ich sage das immer wieder, ich muss dir auch sagen, wahrscheinlich ist das dann dein letzter Gottesdienst hier, denn wir haben keine Gottesdienste für perfekte Menschen. Wir sind nämlich alle nicht perfekt, auch ich nicht, ich bin Pastor. Falls du denkst, ich müsste einen anderen Heiligkeitsgrad haben als alle anderen, muss ich dich enttäuschen, ich bin nicht perfekt, ganz gewiss nicht. Letzte Woche war ich wieder mal mit Titus Autofahren. Wieder mal war da jemand, der deutlich zu langsam gefahren ist. Wieder einmal zog diese Person einfach in meine Spur rein. Und dann gab es so einen Ruck. Also ich musste in die Bremse und dann zog dieser Ruck weiter in mein Bein hoch, durch das Rückenmark, hinten in meinen Kopf rein. Und dann kam dieses Wort raus. 20 Sekunden oder 30 Sekunden Stille. Und dann sagt Titus: Papa, was ist ein Idiot? Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Und wisst ihr, ich kann mir jetzt vornehmen, dass ich sowas nicht mehr sage und solche Worte nicht benutze. Und es gibt wesentlich schlimmere, die mir manchmal rausrutschen. Und ich will das nicht. Und ich will das gerade nicht, dass meine Kinder das unbedingt sofort lernen, solche Reaktionen zu zeigen. Und vielleicht schaffe ich das auch in einigen Momenten. Der Punkt ist nur, ich kann mir das vornehmen, aber ich werde sie wahrscheinlich immer noch denken. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, dass heiliges Leben, und jetzt kann diese Folie kommen, dass es dabei nicht um eine Verhaltensanpassung geht, sondern um eine Einstellungstransformation. Was meine ich damit? Christsein bedeutet nicht, dass du ein bestimmtes Verhalten an den Tag legst, dass du dich bemühst und dich anstrengst, gewissen Geboten und Regeln zu folgen und es versuchst, irgendwie hinzukriegen, einer bestimmten Vorstellung zu entsprechen. Denn erstens wäre das mordsanstrengend. Wie lange kannst du ein Verhalten zeigen, von dem du, was innen drin gar keine Überzeugung hat bei dir? Und zweitens, du wirst scheitern. Du wirst es nicht schaffen. Wenn das Christsein ist, dann wirst du aufgeben, du wirst es nicht machen. Und ich kann das verstehen, weil wenn das Christsein ist, dann ist Christsein nicht mehr als ein Diätplan. Alle sagen, dass es toll ist und gut ist und wirkt und dass das klappt. Aber am Ende kommt nichts dabei rum. Es ist nur anstrengend. Christsein bedeutet aber vielmehr eine Einstellungstransformation, eine Veränderung in dir drin. Jesus möchte in dein Leben kommen, möchte mit dir unterwegs sein und dadurch soll sich dein Denken, dein Herz, dein Fühlen, deine Einstellung, sie soll verändert werden. Was motiviert dich mehr? Ich stelle jetzt mal drei Fragen. Was motiviert dich mehr, wenn jemand sagt, wie du etwas zu tun hast, oder wenn er sagt, ich weiß, wie es funktioniert, lass es mich dir zeigen. Was motiviert dich mehr? Was motiviert dich mehr, wenn jemand dir sagt, da geht's lang, das ist der Weg, hier ist die Karte, komm, geh da lang, da musst du hin. Oder wenn er sagt, ich kenne den Weg und ich möchte mit dir mitgehen, lass uns das zusammen machen. Was motiviert dich mehr, wenn jemand sagt, sieh zu, dass du das schaffst, oder wenn jemand sagt, lass uns ein Team sein und es zusammen schaffen? Was motiviert mehr, an ein etwas heranzugehen? Ich persönlich habe viele Wünsche für meine Kinder. Ich wünsche mir, dass sie Werte in ihrem Leben haben, dass sie sich auf eine gewisse Art und Weise in ihrem Leben auch verhalten. Ich wünsche mir, dass sie bestimmte Werte übernehmen. Ich wünsche mir, dass sie Werte leben, die Jesus uns gegeben hat. Und jetzt kann ich zwei Dinge tun. Ich kann das meinen Kindern immer wieder sagen. Das tust du nicht, das tust du nicht, das ist gut, das ist gut. Das wünscht sich Jesus von dir. Und dann kann ich hoffen, dass sie danach leben. Oder ich lebe das selber. Ich zeige als durch ein Vorbild diese Werte. Ich zeige ihnen, dass das funktioniert, dass das gelingt, dass das gut ist, dass das das Leben reich macht. Und dann hoffe ich darauf, dass sie vielleicht durch mein Vorbild selber ihre Werte hinterfragen und überlegen, wie sie leben wollen. Den letzten Weg, den hat Jesus gewählt. Jesus hat zwar viel darüber gesprochen, was Gott sich wünscht, was Gottes Vorstellungen sind, wie Gott das Leben sich denkt. Und er hat auch immer wieder dazu aufgefordert, nehmt das ernst. Nehmt das ernst, was ich euch hier sage, wie das Leben funktioniert. Aber viel wichtiger, Jesus hat das auch vorgelebt. Jesus hat diese Werte selber gelebt und er hat gezeigt, was da rauskommt. Und noch was, er hat gesagt, und deshalb ist er auf die Erde gekommen, komm, folge mir. Er ist nicht gekommen, um zu sagen, hey, ich muss euch jetzt mal sagen, wie es funktioniert und dann gehe ich wieder, sondern er hat gesagt, ich bin hier, um euch einzuladen, weil ich möchte, dass du mitkommst, mir nachfolgst, mitgehst auf diesem Weg. Und die Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die haben Veränderung erlebt, deren Leben hat sich verändert, sie haben sich verändert. Und wenn Petrus jetzt schreibt, ihr sollt in allem, was ihr tut, heilig sein, dann könnten wir auch als erstes fragen, okay Petrus, warst du ein gutes Vorbild? Ich glaube, das ist keine gute Frage, denn erstens glaube ich, dass Petrus ein sehr gutes Vorbild war, wenn es darum geht, sein Glauben zu leben und mit Jesus unterwegs zu sein. Und zweitens dürfen wir nicht vergessen, an wen Petrus hier schreibt. Ich habe das letzten Sonntag erzählt, die Empfänger seines Briefes waren die Christen einer ganzen Region, die unter Verfolgung litten. Und das heißt nicht so von wegen, ja, du darfst jetzt nicht auf unserer Party dabei sein, weil du bist Christ, sondern Kaiser Nero war einer der brutalsten Christenverfolger der Geschichte. Sie lebten ständig mit der Angst, abends im Garten von Nero als menschliche Kerze zu brennen. Er schreibt hier also an Menschen, die mit dem Tod rechnen mussten, aufgrund dessen, dass sie anders waren. Er schreibt hier an Menschen, die schon anders gelebt haben und jetzt Schwierigkeiten haben. Von daher geht es Petrus nicht darum, hier zu sagen, hey, seht zu, dass ihr heilig lebt. Sondern Petrus geht es vielmehr darum, zu sagen, denkt dran, warum ihr das erlebt, was ihr habt. Ihr habt ein anderes Leben, ihr habt andere Werte. Und das hat einen Grund. Und Petrus geht es nicht darum, Verhalten anzupassen, sondern zu verstehen, was das bedeutet, mit Jesus zu leben und was das für Veränderung bringen darf. Deshalb ändere ich auch den Titel nochmal, also er ist hier schon geändert, von andere Werte heilig leben in heilig leben dürfen. Du darfst anders leben. Du darfst anders leben. Heilig zu leben bedeutet erstens, eine andere Perspektive fürs Leben zu haben. Stell dir vor, dir wird es richtig dreckig gehen. Vielleicht musst du dir das gar nicht vorstellen, weil es dir gerade dreckig geht. Und dann kommt ein Christ zu dir und sagt, hey, in allem, was du tust, sollst du heilig sein. Was würdest du diesem Christen sagen? Ich würde sagen, oh, vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt geh besser, denn in mir kommen gerade ganz unheilige Gedanken hoch. So würde ich reagieren. Petrus schreibt, macht aber genau das hier. Petrus schreibt hier an Menschen, denen es richtig schlecht geht. Und er sagt, hey, ihr sollt in allem, was ihr tut, heilig sein. Ihr sollt in allem, was ihr tut, heilig sein. Und diese Menschen, die könnten doch jetzt sagen, Petrus, was soll das? Ganz ehrlich, schau unser Leben an. Warum sollten wir daran noch festhalten? Warum sollten wir weiter glauben? Warum sollten wir weiter mit Jesus unterwegs sein? Es könnte so viele andere Wege gehen und wir wären so viel glücklicher. Und ist das nicht auch eine Frage und ein Gedanke, den wir ab und zu haben? Es gibt da noch so viele andere Wege und ich wäre so viel glücklicher. Denn wenn wir ehrlich sind, und gerade in unserer westlichen Welt, da glauben wir und leben wir manchmal so, als wäre es Gottes größte und höchste Bestimmung für uns, dass wir glücklich sind. Gottes Bestimmung, höchste Bestimmung für uns ist, dass wir glücklich sind. Aber dem ist nicht so. Es ist nicht so, dass Gott sich nicht wünscht, dass wir glücklich sind, dass es uns nicht gönnt. Ganz im Gegenteil, Gott möchte uns ja eine Freude schenken, die über all unseren Umständen steht, die darüber steht. Aber es ist nicht, wir müssen verstehen, dass es nicht Gottes größte Bestimmung für dein Leben ist, dass du glücklich bist. Denn das würde ein Problem mit sich bringen. Denn wenn das so wäre, dann könntest du sagen, ich bin gerade nicht glücklich, also tue ich das, was mich glücklich macht. Und du tust dann Dinge, von denen du vielleicht weißt, dass sie eigentlich gar nicht gut sind. Du tust dann Dinge, weil es ja Gottes höchste Bestimmung ist, dass du glücklich bist, von denen du eigentlich denkst und weißt, das sind nicht die Werte, die Gott uns gegeben hat. Aber er will ja, dass ich glücklich bin. Du tust Dinge, von denen du weißt, das ist nicht gut und das will Gott nicht, aber er will ja, dass ich glücklich bin. Die gefallen ihm nicht, aber ich tue sie, weil er will ja, dass ich glücklich bin. Ich nehme mir einfach das. Ich tue das, was ich brauche, von dem ich denke, dass ich glücklich bin, weil es ja Gottes Wunsch ist. Ein Beispiel. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich bin gerade nicht glücklich in meiner Ehe. Das ist gerade nur anstrengend. Wir streiten uns die ganze Zeit und das war alles mal anders. Wenn Gottes höchste Bestimmung wäre, dass du glücklich bist, könntest du einfach sagen, also ist mir egal, dass es meine Frau ist, ist mir egal, dass Gott mir diesen Mann geschenkt hat, dass wir vor ihm Ja gesagt haben, ich suche mir einfach einen anderen. Ich suche mir einfach eine andere, damit ich wieder glücklich bin. Petrus schreibt Folgendes. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Was Petrus meint, ist Folgendes. Lass dich nicht von deinen Emotionen beherrschen. Heiliges Leben bedeutet, nicht von den Emotionen beherrscht zu sein, sondern zu versuchen, klar und nüchtern zu bleiben, weil es eben nicht naiv ist. Nicht naiv ist zu sagen, ich setze meine ganze Hoffnung auf diesen einen, auf den, der für mich gestorben ist. Und nicht das, nur das, er ist ja nicht nur gestorben, er ist ja wieder auferstanden zu neuem Leben. Er hat gezeigt, welche Kraft, welche Macht in ihm drin ist. Das ist nicht naiv, da meine ganze Hoffnung drauf zu setzen. Und es ist nicht naiv, meine Hoffnung auf den zu setzen, der gesagt hat, dass er auch wiederkommen wird. Jesus hat gezeigt, dass diese Hoffnung, die er uns schenkt, dass sie keine unsichere Hoffnung ist. Ich meine, du kannst deine Hoffnung gerne auf das Glücklichsein setzen. Setz da deine Hoffnung drauf. Du kannst deine Hoffnung gerne darauf setzen, was alle anderen machen und was normal zu sein scheint. Du kannst deine Hoffnung darauf setzen, was gerade in ist. Du kannst auf alles Mögliche deine Hoffnung setzen. Oder du setzt deine Hoffnung auf seine Gnade, dass er da ist und dir Perspektive schenken möchte für dein Leben. Und das ist keine Hoffnung, die irgendwie so eine Hoffnung ist wie, ich hoffe, dass ich die Prüfung bestanden habe. Es ist vielmehr so eine Hoffnung wie die, die Kinder haben an Weihnachten. Sie wissen nicht, was kommt. Sie wissen nicht, was kommt, aber sie wissen, es kommt etwas. Es wird Geschenke geben. Und dass das sicher ist, dass Gott das tun kann, das hat er gezeigt. Heilig zu leben bedeutet, dass wir eine Hoffnung haben, die uns eine andere Perspektive gibt. Mit einer anderen Perspektive leben lässt. Egal, was in unserem Leben los ist, ich lebe ja mit Jesus. Und bei Jesus gibt es immer Hoffnung. Bei Jesus wird immer alles gut. Denn Jesus hat keine Unmöglichkeiten. Und bei ihm kommt das Beste immer erst noch. Und deswegen sollen wir uns bemühen, einen klaren Kopf zu behalten. Wenn es darum geht, was heilig leben bedeutet, dann geht es um die Perspektive, mit der du leben willst. Du kannst Perspektive, Einkommen, Erfolg, Karriere haben. Du kannst deine Freunde haben, deine Ausbildung, deine Leistungsfähigkeit, darauf kannst du setzen, auf dein Organisationstalent und dann sagen, ja, und ich habe ja auch noch Jesus. Du kannst auch sagen, hey, wie finde ich ein erfülltes Leben? Ich bin so leistungsstark, ich schaffe echt eine Menge und ich habe ja noch Jesus. Aber auch das wäre falsch. Es geht nicht darum, du und Jesus, sondern es geht darum, dass Jesus unsere Hoffnung ist. Und wir auf ihn unsere ganze Hoffnung setzen können, nicht nur ein Stück. Und deshalb kann und darf ich anders leben. Heilig zu leben bedeutet zweitens eine andere Identität. Ich darf mit einer anderen Identität leben. Das ist heilig leben. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid, schreibt Petrus. Der Grund, warum wir anders sind, liegt darin begründet, dass wir seine Kinder sind. Alles Sein, alles Tun von mir ist eine Folge meiner Identität. Wie oft habe ich schon gehört, ach Timo, du kannst auch nicht verleugnen, wessen Sohn du bist. Ne? Also wenn man deinen Vater sieht, wie der aussieht, wie der sich bewegt, wie der redet, seine Art. Und ja, es stimmt. Ja, es stimmt. Ich habe sehr viel von meinem Vater, hat mich geprägt, so wie ich bin. Ich habe sehr viel von seiner Art. Und mein Sohn Titus, der hört das leider auch schon recht oft. Titus, man sieht, wer dein Vater ist. Wie du läufst, wie du dich gibst. Ich meine, das muss jeder selbst beurteilen, ob er das gut oder schlecht findet. Ich weiß, habe gestern erfahren, dass es für Teenager, habe ich nicht erfahren, die Erfahrung kennt jeder, aber ich habe es mal wieder gehört und wurde daran erinnert, dass ja auch Eltern manchmal peinlich sein können, für Teenager gerade besonders. Und ich weiß nicht, ob du gerne mit deinen Eltern in Verbindung gebracht wirst oder nicht, aber lass mich dir sagen, deine Eltern sind auch nur Menschen und die haben Fehler, das ist so. Aber eben auch Gott nennt dich sein Kind. Gott sagt, du bist meine Tochter. Gott sagt, du bist mein Sohn. Versteh das, alles hier Königskinder. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, steht das ganz kurz und knapp. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist Kind Gottes. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Retter, der Sohn Gottes, derjenige, der auf diese Welt gekommen ist, um all das, was uns von diesem Leben mit Gott, mit dem heiligen Gott trennt, all das, was in unserem Leben unheilig ist, zu bezahlen am Kreuz. Wer das glaubt und wer das für sich annimmt, wer dem vertraut, der ist ein Kind Gottes. Und diese Identität, dass Gott sagt, du bist mein Kind, das bestimmt nicht nur den unglaublichen Wert, den er in dir sieht. So wertvoll bist du, dass er das tut und sagen kann. Sondern es sagt auch, was dein Leben prägen darf, was alles zu deinem Leben dazugehört, was für ein Leben du leben darfst. Was ich damit sagen will ist, heiliges Leben ist keine Aufgabe. Heiliges Leben ist keine Auszeichnung, kein Aufnäher, kein auf deiner Jacke so von wegen ein besonders gutes Benehmen hat er an den Tag gelegt. Heilig ist zunächst einmal eine Bezeichnung für eine Zugehörigkeit. Du gehörst und darfst zu Gottes Familie gehören, zu dem Heiligen. Du bist sein Kind und dafür kannst du nichts tun, dafür musst du nichts tun. Das ist Gnade, unverdientes Geschenk, weil er dich bedingungslos liebt und annimmt. Heilig zu leben bezeichnet deine Zugehörigkeit zu Gottes Familie. Und wenn du diese Identität annimmst, wenn du Gott deinen Vater sein lässt, dann wird sich dein Leben verändern. Es wird dich prägen. Und du wirst merken, dass andere Leute sagen, du kannst nicht verleugnen, wessen Kind du bist. Weil Gott dein Vater ist und dein Leben prägen wird. Ein paar Verse weiter, auch im Johannesbrief, liest man Folgendes. Und dies hat Gott versichert, er hat uns das ewige Leben geschenkt und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und dann heißt es weiter, und wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Wir haben gestern im Gemeindeunterricht einen kleinen Versuch, ein kleines Experiment gemacht. Und vielleicht kann das auch heute verdeutlichen, was das heißt, heilig zu leben. Was das heißt, was hier im Johannesbrief steht und was Petrus sagen will. Haben wir zwei Leute aus dem Gemeindeunterricht da? Elia habe ich schon gesehen. Und noch irgendjemand aus dem Gemeindeunterricht da? Johanna, komm, ihr könnt das machen. Wollt ihr beiden Mädels das machen? Ja, komm mal, Johanna und Nathalie, kommt mal nach vorne. Ihr müsst ja nichts sagen, ist alles gut. Ihr müsst es einfach nur noch mal durchmachen, was gestern passiert ist. Eine andere Übersetzung dieses Verses, dort steht, wer mit Jesus verbunden ist, hat das Leben. Und wir haben das gestern mal ausprobiert. Wir haben uns miteinander verbunden. Wir haben einfach die Teams zusammengebunden, ja, sodass sie zusammen waren. Und dann haben wir Aufgaben verteilt, habe ich eine Aufgabe gegeben. Folgendes soll das symbolisieren. Wer sich entschieden hat, mit Jesus zu leben, diese Identität anzunehmen, auf diese Hoffnung zu setzen, der ist mit Jesus verbunden. Jetzt geht mal ein paar Schritte. Okay, einmal drehen. Johanna, jetzt geh du mal ein paar Schritte. Na komm her. Oh. Also, wenn dir die Verbindung fest ist, was passiert dann, Nathalie? Was passiert, wenn Johanna jetzt zu mir läuft? Nathalie muss automatisch mitkommen. Geht automatisch mit, weil sie fest miteinander verbunden sind. Bleib mal hier stehen. Weil sie fest miteinander verbunden sind. Und jetzt kannst du sagen, oh nein, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Wenn ich fest verbunden bin mit Jesus, dann kommt er überall hin, wo ich hingehe. Dann kommt er tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das will, dass er überall hingeht, wo ich mich aufhalte. Weil da gibt es so ein paar Dinge, die sind nicht unbedingt, dass ich die Jesus zeigen will. Die sind nicht besonders heilig. Der Punkt ist, dieses Denken ist ein falscher Ansatz, geht vom falschen Ansatz aus. Er hat eine falsche Ausgangslage. Und darüber möchte ich, das ist der dritte Punkt, heilig leben bedeutet, eine andere Ausgangslage zu haben. Dieses Denken, das sagt so, ich weiß gar nicht, ob ich mit Jesus verbunden sein will, weil dann kommt er ja überall anders mit hin, geht davon aus, dass wir irgendwie dafür sorgen könnten, dass in unserem Leben was heilig ist. Aber das können wir gar nicht. Das können wir gar nicht. Wir können nicht dafür sorgen, dass etwas heilig ist. Du bist heilig, weil du mit Jesus verbunden bist. Und das ist eine andere Ausgangssituation. Eine Folie weiter bitte. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Die Teens hatten folgende Aufgabe. Es gab eine Person A und es gab eine Person B. Person A hat die Aufgaben bekommen. Johanna ist jetzt Person A. Johanna hat die Aufgaben bekommen. Und zwar war eine Aufgabe, sie soll sich die Hände waschen. Dann hat sie die Aufgabe bekommen, suche eine Person, die dir ein Kompliment macht. Wer kann jetzt Johanna mal ganz spontan ein Kompliment machen? Ja. Du siehst schön aus. Johanna sollte etwas geschenkt bekommen. Hat jemand Bonbons oder so dabei? Kann jemand Johanna jetzt was schenken? Oh, da geht hier jetzt sofort was auf. Luna, aus seinem Geburtstagsgeschenk. Es tut mir sehr leid, Luna. Aber es ist sehr gnädig von dir. Das macht es sehr deutlich. So, Luna, das Problem für dich war, die Regel war, alles, was Person A bekommt, bekommt B auch automatisch. Das heißt, ich brauche noch einen zweiten Bonbon. Danke. Alles, was Person A erreicht hat, geschafft hat, hat Person B automatisch auch bekommen. Also wenn Johanna sich die Hände gewaschen hat, dann wurden auch Nathalies Hände gewaschen. Wenn Johanna gesagt wurde, du siehst wunderschön aus, dann galt das auch für Nathalie, dieses Kompliment. Du siehst auch wunderschön aus. Versteht ihr? Dieses Geschenk hat sie auch automatisch bekommen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ihr mir ganz genau zuhören solltet, weil das ist das, worum es mir heute geht. Heilig leben ist nicht der Weg zu Jesus. Heilig leben ist nicht der Weg zu Jesus. Okay? Heilig leben ist der Weg durch Jesus. Heilig leben ist der Weg durch und mit Jesus. Denn heilig leben heißt, ich mache Jesus zu Person A. Ich setze meine ganze Hoffnung auf Jesus. Ich lasse ihn meinen Vater und meinen Bruder sein, der mein Leben prägt und gestalten darf. Ich lebe mit der Ausgangssituation, dass er mit mir verbunden ist. Und da, wo er hingeht, will ich mit hingehen. Und da, wo ich dann bin, dann ist er auch da. Und er bringt alles mit, was er ist. Er bringt alles mit, was er hat. Er bringt alles mit, was er kann. Und das verändert mein Leben. Dadurch darf auch ich heilig leben. Versteht ihr? Heilig sein ist nicht der Weg zu Jesus, es ist der Weg durch Jesus. Ihr dürft euch setzen. Vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Nicht wir müssen zusehen, dass wir möglichst heilig sind, damit wir zu Jesus kommen können und das Leben finden, was er angeboten hat und was er anbietet und was er verspricht. Nein, wir dürfen heilig leben, weil Jesus in unser Leben kommen möchte. Wir dürfen heilig leben, weil Jesus eben schon alles getan hat, was wir gar nicht tun können und schaffen können. Durch Jesus haben wir eine andere Ausgangslage, dieses Leben anzupacken. Nicht wir müssen das Leben meistern, nicht wir müssen diesem Leben Erfüllung geben, nicht aus unserer Kraft, nicht aus unserer Weisheit, nicht aus unserem Können, sondern weil er dabei ist und weil er Person A ist und er den Weg kennt und er die Kraft hat und er das Leben ist. Es geht nicht um Druck oder Zwang. Es geht nicht darum, ob du dazugehörst oder nicht, denn du gehörst dazu durch Jesus, zu seiner Familie. Und jetzt lädt er ein, ihm nachzufolgen. Und nein, auch das ist nicht einfach. Deswegen sagt und schreibt Petrus ja, fallt nicht wieder in eure alten Gewohnheiten. Ihr wisst es doch besser. Fallt nicht wieder in eure alten Gewohnheiten. Ja? Wie leicht ist es, dass wir sehen, ja, aber das sieht so aus, als würde es mich glücklich machen. Und meine Freunde sagen, es macht mich glücklich. Doch Jesus sagt, aber ich habe einen anderen Wert, mit dem Leben umzugehen. Du weißt es besser. Wie leicht ist es, dass wir denken, irgendwie fühle ich mich fremd, irgendwie fühle ich mich anders und ich will doch dazugehören. Doch in solchen Momenten, so schreibt Petrus, vergesst nicht, ihr lebt mit einer anderen Hoffnung, einer sicheren Hoffnung. Ihr gehört zu seiner Familie, alles was sein ist, soll auch euer sein. Und ihr habt eine andere Ausgangslage, ihr müsst es nicht alleine packen. Jesus will mit, er will sich mit euch verbinden und alles was ihr tun müsst, ist dranbleiben, nah an Jesus bleiben, euch mit ihm zu verbinden. Doch wir vergessen das so oft. Und weil wir das so oft vergessen, hat Jesus uns eine Erinnerung gegeben. Jesus kennt ja seine Familie. Er weiß, was wir brauchen. Er hat uns diese Erinnerung gegeben im Abendmahl, dass wir regelmäßig feiern. Und dieses Abendmahl, diese Symbole sind eine Erinnerung genau daran. Eine Erinnerung an das, was Jesus getan hat, dass er schon alles getan hat, dass er uns einlädt, dass wir Teil seiner Familie sein dürfen, dass wir ein anderes Leben leben dürfen. Und wenn wir jetzt dieses Abendmahl feiern, dann feiern wir das und dann darfst du das feiern, um dich genau daran zu erinnern. Dann geht es nicht darum, dass du besonders heilig sein musst, um Abendmahl feiern zu dürfen. Du musst nicht irgendwie was Bestimmtes vorweisen können, um hier mit herzukommen, um dir den Kelch zu holen, um von dem Brot zu nehmen. Du musst nicht irgendwie etwas Heiliges vorweisen können. Sondern es geht darum, dass du glauben kannst und annehmen kannst, was diese Symbole ausdrücken. Das Brot, es drückt aus, dass Jesus schon alles getan hat, seinen Leib gebrochen hat, damit du befreit bist. Du sollst in Freiheit dieses Leben leben, frei von der Last, nicht gut genug zu sein, frei von der Last, nicht heilig genug zu sein, frei von der Last, keine Perspektive zu haben. Du sollst und darfst anders leben, weil Jesus alles getan hat für dich. Und der Kelch ist ein Symbol dafür, dass es einen neuen Bund gibt und der sagt, nichts soll dich mehr trennen von dieser Liebe. Und du darfst diese Liebe erfahren, du darfst sie annehmen und sie will in dein Leben kommen.